Am 27. Februar 1943, einem Samstag in der Früh um 6:30, kam die Gestapo. Sie haben meinen Mann abgeholt, zuerst aber die ganze Wohnung durchsucht. Sie wollten die Briefe von den Studenten der Weißen Rose, aber sie haben sie nicht gefunden. Mein Mann hat gesagt, die Briefe hat meine Frau, und deshalb haben sie meinen ganzen Schreibtisch mitgenommen. Aber die Briefe waren nicht dabei, die Briefe hatte ich ganz woanders. Eigentlich habe ich sie gar nicht versteckt, ich wollte sie nur wegräumen, dass sie nicht im Schreibtisch meines Mannes so viel Platz wegnehmen. Aber das war so ein Berg, dass ich das alles in eine Kiste gepackt, eine Decke darüber gelegt und die Puppenküche von meiner Tochter oben drauf gestellt habe. So sind die Briefe der Gestapo ausgekommen. Nachdem die Gestapo vor allem nach den Briefen gesucht hatte, habe ich sie natürlich alle durchgelesen und verbrannt. 2 oder 3 Nächte habe ich nicht geschlafen, nur Briefe gelesen und sie dann verbrannt. Ich hatte Angst, dass man den weißen Rauch vielleicht sieht. Am gleichen Tag noch bin ich los und habe einen Rechtsanwalt um Rat gefragt. Der hat gemeint, nein, nichts unternehmen. Das macht alles nur noch schlimmer. Und ich war auch noch bei meinem Onkel, der war Reichsrichter. Der hat gesagt, du darfst ihm jetzt mal ein Nachthemd und Hausschuhe und Zahnbürste bringen. Das war das Erste, was ich bringen durfte. Auch Lebensmittel. 4 Tage später, am 3. März, wurde auch ich verhaftet und in die Edtstraße gebracht. Ich war dann 7 Wochen eingesperrt. Am 20. April nach der Verhandlung kam ich frei. Am schlimmsten war es in den ersten Monaten nach der Verhaftung meines Mannes. Da wir von der Gestapo die Auflage erhalten hatten, niemandem etwas zu erzählen, gab es natürlich auch keinen Menschen, der uns seine Hilfe hätte anbieten können. Meine Tochter, sie war allein in unserer Wohnung in Gräfelfing und wurde von Verwandten und einer befreundeten Familie versorgt, während mein Mann und ich im Gefängnis waren. Sie wurde oft gefragt, wo denn ihre Eltern wären. Und sie musste immer auf Befehl der Gestapo antworten, die sind verreist. Es gab wirklich viele sogenannte Freunde und Bekannte, die nur den Kopf wegdrehten, wenn sie uns begegneten. Ja, die mich sogar dringend baten, wir dürften uns jetzt nicht mehr kennen auf der Straße. Sie wollten auf keinen Fall mit mir gesehen werden. Und meine Tochter kam von ihrer Freundin weinend nach Hause, weil die Mutter ihr verboten hatte, weiter auf Besuch zu kommen. Sie hätte Angst, dass der Mann vielleicht seinen Posten verlieren könnte. Aber so verständlich dieses Verhalten auch sein mochte, für mich und meine Familie bedeutete es doch eine enorme Abnahme aller menschlichen Kontakte. Es gab nur noch ganz wenige Freunde, die sich getraut haben, zu uns zu kommen. Aber durch Anteilnahme wurden wir auch ideell unterstützt. Zum Beispiel brachten Nachbarn einen großen Blumenstrauß zur Beerdigung meines Mannes. Und einige Lehrerinnen meiner Tochter kondolierten sehr herzlich. Das war eine große Beruhigung für uns, zu wissen, dass es Menschen gab, die genauso dachten wie wir. Nach seiner Verhaftung durfte ich meinen Mann noch 4-mal sehen. Die Kinder wollten ihn auch sehen, aber das Gesuch ist nicht bewilligt worden. Ein paar Wochen vor seiner Hinrichtung habe ich ihn zuletzt gesehen. Ich wusste aber nicht, dass es das letzte Mal sein würde. Bei dieser letzten Gelegenheit fragte ich ihn, glaubst du noch, dass du nach Hause kommst? Da sagte er, nein. Glaubst du, dass das Gnadengesuch bei Hitler noch Erfolg hat? Darauf er, da kennst du ihn aber schlecht. Nein, ich habe keine Hoffnung. Ich dagegen habe gehofft bis zum Schluss. Mein Sohn kam dann an seinem ersten Schultag heim. Er war 6 Jahre alt und sagte, Mami, ist es wahr? Ein Bub hat zu mir gesagt, dein Vater ist geköpft worden. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht wahr. Ich konnte es ihm nicht sagen. Erst später, ich glaube, als er 10 Jahre alt war, habe ich es ihm gesagt. Er hat mir Vorwürfe gemacht. Er hat gesagt, ich habe es doch geahnt, dass mir der Bub die Wahrheit gesagt hatte. Meine Tochter dagegen hat immer alles gewusst. Sie hatte schon nach seiner Verhaftung zu mir gesagt, damit musst du rechnen, dass der Papi auch geköpft wird wie die Scholz. Denn einen Professor lassen die da nicht leer ausgehen. Nach seiner Hinrichtung in Stadelheim, nach seinem Tod am 13. Juli 1943, war die Isolation das Schlimmste. Auf einmal diese unheimliche Ruhe, wo sonst früher immer so viel Betrieb war bei uns. Es war halt dauernd etwas los. Mein Mann hatte immer so viele Studenten zu uns eingeladen. Später ging es uns etwas besser. Verschiedene Pfarrämter haben uns finanziell unterstützt und mir bis heute nicht bekannt gewordene Menschen warfen einfach Geld in unseren Briefkasten. Offizielle Unterstützung haben wir nicht bekommen, denn meinem Mann waren alle Titel und der Anspruch auf Pension aberkannt worden. Unsere damalige Isolation wurde noch verstärkt durch das verständliche Misstrauen, das wir notgedrungen anderen Menschen gegenüber hatten, wie zum Beispiel gegenüber Mietern im Haus, die uns dauernd beobachteten. Oder dieser Herr Hase aus Köln, der sich im Wirtshaus großtat, er hätte meinen Mann ans Messer geliefert und er müsste uns jetzt im Auftrag der Gestapo überwachen. Interessanterweise waren es nach 1945 gerade diese ängstlichen Bekannten, die bei den Entnazifizierungsverfahren als Erste zu mir kamen, meist schon mit oft seitenlangen, selbstverfassten sogenannten Bestätigungen, dass sie nie Nazis gewesen seien. Die sollte ich dann unterschreiben. Unsere wahren, treuen Freunde wagten es kaum, uns um so eine Bestätigung zu bitten. Es gab auch einen Komiker mit gleichem Namen, Kurt Huber. Der war nicht mit uns verwandt. Aber seine Tochter gab sich nach 1945 bei den Amerikanern als die Witwe von Professor Huber aus.